Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science, dem Podcast des Graduiertenzentrums der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und wir sind quasi ja frisch zum Semesterstart mit einer Doppelfolge zurück. Wir haben jetzt April, Ostern liegt hinter uns. Viele sind wahrscheinlich noch ein wenig berieselt von dem tollen Wetter der letzten Wochen und starten hoffentlich hochmotiviert in das neue Semester. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit dem Podcast weitermachen und heute eine Doktorandin zu Gast haben. Im Februar haben wir hier sozusagen einmal MINT vertreten gehabt und heute haben wir dich, die Lara, mit einem ganz anderen Fachbereich, was ich wiederum sehr, sehr schön finde, dass wir hier quasi mal die Vielfalt des Campus aufzeigen. Dazu hören wir aber gleich mehr. Vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin die Lara Yilmaz. Ich bin Doktorandin am englischen Seminar und ich promoviere in der englischen Literaturwissenschaft. Also das Fach ist die englische Philologie. Und was ich aber mache, wissenschaftlich, ist Literatursoziologie.
Jetzt ist es bei uns im Podcast so, dass ich relativ häufig frage, Mensch, wann war so der Zeitpunkt, dass du wusstest, das ist es, das möchtest du gerne promovieren oder das ist vielleicht schon der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, das möchtest du studieren. Wie war sozusagen dein Weg in die Promotion? Wusstest du schon, weiß ich nicht, in der letzten Folge war es so, ja, ich war bei Jugend forscht und da wusste ich, ich werde auf jeden Fall Materialwissenschaftler. Also es gibt natürlich Leute, die wissen das gefühlt schon mit 13 und dann gibt es aber Leute, die merken das einfach im Studium. Das ist genau das, was ich machen möchte und ich möchte gerne forschen und ich bleibe einfach hier.
Ja, bei mir war das sehr anders. Ich glaube, für mich war es ganz untypisch, was vielleicht andere Forscher angeht, aber ganz typisch für Leute, die aus nicht-akademischen Haushalten kommen. Also ich habe hier in Kiel studiert, ich habe drei Fächer auf Lehramt studiert, Englisch und Deutsch und Geschichte. Und mir war klar, dass ich in die Bildung gehen möchte, dass ich an Bildung Spaß habe. Und habe im Studium aber gemerkt, dass mich das Fachliche extrem interessiert und habe aber die Möglichkeit von einer Promotion überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil ich nicht wirklich wusste, was das ist, was das beinhaltet, wie macht man sowas, braucht man dafür eine Stelle an der Uni, wie funktioniert das alles, es war alles sehr intransparent für mich. Ich habe dann nach dem Master of Education an der Schule gejobbt für insgesamt knapp 3 Jahre und habe dann in der Zeit einen zweiten Master gemacht, also einen Fachmaster in englischen Literatur, Kultur, Medienwissenschaft. Also der Master hier, den habe ich hier auch an der Uni gemacht, der heißt English in American Literatures, Cultures and Media. Und das hat mir, so wie die anderen Dinge, die ich studiert habe, extrem viel Spaß gemacht und dann war für mich ziemlich klar, dass ich forschen möchte. Die Schwelle war aber doch ziemlich groß, mich das zu trauen. Und ich meine zu trauen im Sinne von, ich habe mich vorab mit dem Wissenschaftssystem beschäftigt, was es bedeutet, daran zu arbeiten und wie prekär es ist, daran zu arbeiten. Und dann habe ich trotzdem, ich habe davon abhängig gemacht, ob ich mich auf eine Stelle bewerben kann, irgendwo in Deutschland, und hatte das große Glück, dass ich mich hier auf eine Stelle bewerben konnte. Und mit der Finanzierung hing dann eben auch die Entscheidung zur Promotion.
Aha.
Und fachlich war es für mich klar, dass ich das machen möchte, was ich jetzt machen möchte.
Ja.
Genau, und sobald dann eigentlich die Weichen gestellt waren, dass ich hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten kann, habe ich, also die Richtung des Projekts Literatursoziologie, das war mir schon in meinem zweiten Master klar. Also das hat mich einfach interessiert, dass man eben die Produktionsbedingungen, die kulturellen Kontexte von dem Literaturbetrieb, dass ich die mit beforschen möchte, dass ich irgendwie schauen möchte, was eigentlich in und um den Text herum passiert, ganz kurz gesagt. Ich hatte auch erst ein etwas anderes Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass das super gut, perfekt funktioniert hat. Also das war so die erste Erfahrung eigentlich vom Promovieren, dass das erste Thema, das bezog sich damals noch auf die türkische Diaspora-Literatur in Großbritannien. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach weil ich die Daten, die ich erheben wollte, nicht hätte erheben können. Und auch, das muss ich auch sagen, dass ich so als migrantische Person eigentlich kein Thema beforschen möchte, was irgendwie offensichtlich nach mir schreit, um mich nicht von vornherein in eine Nische stellen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich das Thema nicht weiterhin relevant finde, aber ich habe gemerkt, dass das doch gar nicht das Thema war, mit dem ich die Promotion wirklich machen möchte, aber die Methode schon. Und so bin ich dann zu meinem jetzigen Forschungsthema gekommen, also die irische Gegenwartsliteratur und der Literaturbetrieb.
Mhm. Ja, es waren ganz viele Punkte und ich weiß vor allen Dingen, der erstgenannte Punkt ist für viele dann häufig hier auch im Podcast ein Thema, dass sie sagen, gerade diese Ungewissheit einer Anstellung in der akademischen Welt ist für uns ein Punkt, spätestens nach der Promotion aufzuhören. Für viele hier, also ich sage immer so, die Quote liegt bei 50-50, ohne jetzt das mit einer gewissen Sorge und Angst für all unsere ZuhörerInnen zu verbinden, aber ich glaube mit einem gesunden Realismus und die meisten, die in der Promotion stecken, haben sich wahrscheinlich auch schon damit beschäftigt, dass es eben einfach Zeitverträge gibt, dass sie an gewisse Forschungsprojekte meist gebunden sind und wenn diese beendet sind, dann muss man irgendwo schauen, wie man diese Stellen weiter finanziert. Viele schließen auch aus. Du hast auch gesagt, du hast es mit Glück verbunden, dass es hier war. Viele haben mir auch schon gesagt, also ein Umzug eher ungerne, aber für eine wissenschaftliche Karriere ist es fast ein Muss, irgendwann nochmal an einem anderen Standort zu forschen oder zu dozieren. Also spätestens nach der Promotion muss man das eigentlich für sich irgendwo in Erwägung ziehen. Genau, ich werde es bei dir noch erfahren. Wir gucken auch mit Sicherheit zusammen nochmal in die Zukunft und was du dir so vorstellst oder was momentan vielleicht so dein Wunsch für die Zukunft ist. So gewiss kann man das ja nie sagen. Schön hier im Podcast fand ich zu sehen, dass gerade der Bereich Wissenschaftskommunikation für viele doch nochmal viel mehr Berufsmöglichkeiten aufgemacht hat. Also dass viele gar nicht auf dem Schirm hatten, ich kann mit meiner Promotion und mit dem Wissen und dem zusätzlichen Know-how in Wissenschaftskommunikation tatsächlich auch noch deutlich mehr machen, ohne dass ich vielleicht diesen wissenschaftlichen Kosmos richtig verlassen muss dafür. Gar nicht notwendig. Zu deiner Forschung. Jetzt hast du auch schon eine Herausforderung genannt. Da gucken wir später mal genauer hin. Wie war das denn bei dir? Also du hast dich beworben auf eine Stelle, die offiziell ausgeschrieben war. Das heißt, du bist auch hier an der Uni angestellt. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben hier im Podcast inzwischen drei mögliche Formen von einer, naja, eigentlich nur zwei mögliche Formen einer Anstellung gehört und eine, wie ich finde, immer noch sehr mutige Form der komplett freien Promotion ohne eine Anstellung. Also die Person arbeitet, glaube ich, unendlich viel, um sich das überhaupt irgendwo finanzieren zu können an anderer Stelle und promoviert in der Zeit, die ihr noch irgendwie bleibt. Mhm. Und dann haben wir die, wenn man sich irgendwo darauf bewirbt sozusagen und noch zusatzfinanziert wird, die Variante hatten wir hier schon oder eben die über die Uni, wo man dann auch klar ja mit einem Vertrag Lehre zusätzlich machen muss und weitere Aufgaben hier am Lehrstuhl. Und du hattest quasi hier die Ausschreibung, hast dich darauf beworben, hast sie bekommen und dann gab es wahrscheinlich erstmal nur einen Oberbegriff und ihr habt geguckt, welches Forschungsthema kann es geben. Oder war es so, dass dein Thema damals schon so feststand und ihr aber dann am Anfang oder im Laufe der ersten Monate festgestellt habt, das wird es nicht, aber wir können noch gut adjustieren. Wie war das bei dir?
Ja, also meine Stelle ist keine Haushaltsstelle, sondern eine ZSL-Stelle, also der von dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre, also das befristete Projektlaufzeit vom Land. Und die war ausgeschrieben, ist eine halbe Stelle für 3 Jahre. Und es war einfach Zufall, dass es diese ZSL-Stellen zu dem Zeitpunkt kamen, wo ich meinen zweiten Master ungefähr gerade beendet habe und dadurch mich hier bewerben konnte. Ich hätte mich auch woanders beworben. Ich habe dann tatsächlich bei der Bewerbung schon ein Exposé und ein Promotionsvorhaben allein ausgearbeitet vorlegen müssen. Das ist ja auch in der Literaturwissenschaft oder auch generell in den Geisteswissenschaften oft so, dass die Promotion sehr selbstständig ist. Also selbstständig meine ich sehr frei entwickelt, selten in einem großen Projekt. Mhm. Das heißt, was ich machen wollte und wie, das war mir recht frei. Es gab natürlich in der Ausschreibung Schwerpunkte. Also literatursoziologischer Schwerpunkt war zum Beispiel eingeräumt, dass ich den machen konnte mit transnationaler Perspektive. Das stand auch in der Ausschreibung und das hat dann gut gepasst. Aber das war so frei, dass ich da ja das frei entwickeln musste. Ich habe natürlich geguckt, was kann die Person, die mich dann hier betreuen würde in der englischen Literaturwissenschaft, was sie für Expertisen hat, um sie mich dann auch tatsächlich zu betreuen wollen würde.
Ja.
Aber das musste ich bei der Bewerbung schon mit einreichen und dann ist das halt wie bei allen anderen Stellen, wie das so läuft. Dann geht das ganz normal durchs Personal und dann wird geguckt, wer ist am geeignetsten. Und ich hatte mich da durchsetzen können. Nach 3 Jahren wurde das Ganze dann evaluiert und ich musste zusammen mit meiner Betreuerin dann eben nochmal einen Antrag stellen, dass die Stelle verlängert werden kann. Und das wurde sie. Das war relativ aufwendig. Also ich musste schon auch meinen Fortschritt zeigen und die Datensätze, auch den Wert der Daten, die ich erhoben habe, ob sich das lohnt, mich weiter zu fördern mit der Stelle. Das hat geklappt. Allerdings habe ich dann durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine Kürzung bekommen, weil ich meine Promotion kurz, also einen Monat und einen Tag angemeldet habe, bevor ich diese Stelle angetreten habe. Und das zählte dann schon ins Wisszeit-VG. Das heißt also, statt diese maximal 6 Jahre, die man angestellt sein darf an der Promotionsstelle, sind dann bei mir um einen Monat gekürzt. Aber wenn man das so vergleicht mit anderen Vertragssituationen, ist es ja trotzdem, man muss ja schon sagen, obwohl es so schlimm ist, schon fast toll, dass man
ja, gut,
fast 6 Jahre bekommt. Was natürlich total, also ich meine, die Messlatte ist ganz weit unten, was wissenschaftliche Stellen angeht.
Ja. Ja.
Mir hat dann aber, zu deiner Frage zurückzukommen, also das Thema dann zu wechseln, also die Grundmethode, also eben qualitative empirische Forschung mit Interviews und die Verbindung mit einer hermeneutischen Diskursanalyse, das ist gleich geblieben. Also das Grundkonzept, ich habe nur mich auf eine andere Art von Literatur und auf einen anderen kulturellen Kontext eingeschossen, der auch gerade was globale, also was die Position von irischer Literatur im globalen anglophonen Buchmarkt angeht, da kann ich gleich nochmal mehr zu erzählen, auch nochmal eine gewisse Relevanz hatte gegenüber dem ersten Thema. Also ein viel, viel besseres Thema. Also auch sehr ergiebig und eins, was mir sehr Spaß macht und sehr am Herzen liegt. Genau.
Ja, ich will auf jeden Fall nochmal herausstellen, weil das, finde ich, so ein massiver Unterschied ist, dass wir jetzt wirklich auch hier häufig bei MINT-Promotionen genau den Fall haben, du hast es ja benannt, dass man sich auf eine klar definierte Forschungsgruppe, ein Forschungsprojekt bewirbt, wo meist auch schon sehr eng gefasst ist, wozu man forschen wird. Also auch da kenne ich durchaus, naja, ich will mal sagen, da ist Spielraum. Man kann ruhig dann in diesem sehr klar formulierten Forschungsziel nochmal gucken, wo man sich drauf spezialisiert. Aber man ist da nicht so selbstständig und kann quasi sagen, das und das ist mein Thema oder dazu würde ich gerne forschen. Und das passt zu einem sehr breit gesteckten Oberthema. Und auch diese angesprochene Selbstständigkeit, auch da, also natürlich ist jede Person in der Promotion angewiesen, sehr selbstständig zu arbeiten. Aber ich finde, das für mich, wenn ich mir das angucke, macht einen gigantischen Unterschied aus. Du hast halt keine Forschungsgruppe um dich herum, die auch zu deinem Thema in irgendeiner Form forschen, mit denen du dich irgendwie wöchentlich mietest und austauschen kannst. Klar hast du deine Betreuerin und du hast auch KollegInnen, die eventuell ähnliche Promotionserfahrungen machen, vielleicht mal eine ähnliche Krise oder einen ähnlichen Erfolg auch irgendwo erleben, aber halt sehr mit ihren eigenen Themen. Und ich finde, das muss man irgendwo, ich will es nicht sagen herausstellen, weil ich will es ohne Wertung lassen, aber es ist auf jeden Fall eine andere Art von Arbeit. Und es ist eine ganz andere, ich glaube, ein ganz anderes Erlebnis von einer Promotionszeit, wenn man das mal so vergleicht miteinander.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe natürlich die andere Erfahrung nicht, aber ich habe durch mein Engagement, sei es jetzt in der Doktorandinnenvertretung, in der ich war, oder in anderen Gremien, wo man mit anderen Doktorandinnen von anderen Fakultäten spricht, auch in Fortbildung zum Beispiel, es ist immer interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Promotionsverfahren und auch Erfahrungen sind. Ich finde, es hat natürlich unheimlich Vorteile, sehr frei eine Forschungslücke zu finden, der man sich widmen möchte und zu gucken, wie und in welcher Form man sie beforscht. Es ist aber natürlich sehr herausfordernd, sich dann nicht manchmal allein mitzufühlen. Und ich glaube, dass eine gute eigene Struktur und Disziplin braucht, aber auch einfach ein gutes, solides soziales Netz, was man sich trotzdem auch aufbauen kann. Also einerseits habe ich eine ganz fabelhafte Betreuung. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist in der Promotionsphase. Steht und fällt immer eigentlich erstmal mit der Finanzierung die Promotion. Und ich glaube, als zweites kommt für mich dann die Betreuung.
Ja.
Damit man eben ja gut beraten ist, aber irgendwie in dem, was man komplett selbst jeden Tag so in seiner Nische hier am Schreibtisch produziert, trotzdem rückversichert und besprechen kann. Wir haben aber auch hier bei uns am englischen Seminar einfach eine sehr gute Institutskultur, also sei es jetzt unter den Mitarbeitenden, die man immer fragen kann, also sei es, wie kannst du irgendein Buch in dem und dem Bereich empfehlen. Ich bin, was Literatursoziologie angeht, methodisch jetzt eigentlich so mit meiner Betreuerin, wir sind die einzigen beiden, die das methodisch machen. In der Literaturwissenschaft hier Wird sonst ein bisschen methodisch anders gearbeitet. Das heißt aber nicht, dass man keine hilfreichen Gespräche führt oder gute Literaturempfehlungen bekommt. Wir haben auch einen guten, finde ich, ein gutes Beziehungsnetz unter den verschiedenen Subdisziplinen. Also sei es jetzt, wir haben ja die drei großen Bereiche, also Literaturwissenschaft, das sind die Amerikanistinnen und die Anglistinnen. Und dann haben wir die Kulturwissenschaften und die Sprachwissenschaften. Und untereinander hilft man sich auch. Also ich habe zu meinen empirischen Forschungen, zu meinen Interviews, die ich geführt habe, das war methodisch Neuland, da habe ich mir sehr viel erstmal erarbeiten müssen und da konnte ich mir immer sehr viel hilfreichen Rat von den Linguistinnen holen.
Ja.
Und davon zehrt man dann einfach auch, also von einer insgesamt sehr produktiven, austauschfreundlichen Institutskultur, wo viel Hilfsbereitschaft ist, sehr viel Verständnis. Und wir haben auch bei uns am Institut so ein PhD-Panel, haben wir uns genannt, also eine Peer-Group gegründet, wo wir uns regelmäßig treffen, gegenseitig ja, helfen, unseren Fortschritt uns angucken, erzählen. Wenn wir auf eine Konferenz fahren, mal gucken, findest du meinen Abstract, ist irgendwie sinnvoll, fehlt da was? Wir stellen uns unsere Forschungsergebnisse ab und zu vor. Und auch das wird vom Direktorium auch einfach gestützt und gefördert, dass wir, also wir haben hier einen Raum, wo wir uns treffen können. Wir können zusammen Schreibworkshops machen und das hat auch sehr geholfen über die Jahre.
Ja, also das heißt, keiner forscht hier allein.
Ja, genau.
Und man ist trotzdem ein großes Team innerhalb dieser Promotions- oder eigentlich ja innerhalb dieser wissenschaftlichen Community. Also es ist nicht zwangsläufig promotionsgebunden, wenn ich dich richtig verstehe, sondern schon so im Institut, dass man einfach sagt, und das finde ich an sich ganz schön an Forschung. Es gibt natürlich Konkurrenz, gar keine Frage. Auch wenn das immer ein Thema ist, wo die allerwenigsten drüber sprechen wollen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, der wissenschaftliche Spirit, das macht schon auch irgendwo aus, dass man ja am Ende forschen möchte und irgendwo eine Erkenntnis eventuell haben möchte oder etwas herausfinden möchte. Und das wollen irgendwo alle und das supporten auch alle in dem Moment und gucken, dass das gut funktioniert.
Genau, und das ist auch der Wert der Arbeit, die man macht.
Mhm.
Die wird von allen wertgeschätzt
ja,
und die wollen eben auch alle fördern und voranbringen. Und diese Konkurrenz, also direkt hier vor Ort, würde ich sagen, hält sich das ja in Grenzen. Also bei uns ist das jetzt kein Faktor, der irgendwas jetzt negativ unter uns Doktorandinnen, dafür sind wir einfach nur zu unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Aber auch innerhalb meines Fachverbands, also so in der Anglistik, ist meine Erfahrung auf zum Beispiel Konferenzen, Fachtagungen und so weiter, dass sich die, trotz der Konkurrenz, in der man sich befindet, die Stimmung einfach geändert hat. Also es ist sehr hilfsbereit und produktiv. Also Ressourcen werden geteilt, Tipps werden gegeben, auch wenn man sich vielleicht auf dieselben Forschungsförderung oder Zuschüsse bewirbt. Und das macht auch Mut, weil man natürlich weiß, dass auch Stellen in der Zukunft, die sind begrenzt. Man ist notwendigerweise in Konkurrenz, aber an erster Stelle sollte ja eigentlich die Forschung stehen und dass man da produktiv zusammenarbeitet.
Ja.
Und nicht dann irgendwie persönliche Befindlichkeiten eigentlich dem Sinn des Wissenschaftsbetriebs so sehr im Wege stehen.
Ja, total. Wahrscheinlich, also das ist jetzt wahrscheinlich eine steile These und andere werden jetzt eventuell aufschreien, aber das wirtschaftliche Interesse an gewissen MINT-Forschungsbereichen macht wahrscheinlich da nochmal ein ganz anderes Konkurrenzfeld auf, wenn ich mir das dann international angucke, Unternehmen und Ausgründungen und hier und da und der Industrie. Wie schön dann aber zu sehen, dass man sagt, in der wissenschaftlichen Community ist eigentlich eher ein Fokus auf Forschung und auf ein Miteinander und auf einen Austausch und auf einen, ja, auf eben einen wissenschaftlichen Erfolg. Also eine schöne Erfahrung.
Ja, also natürlich hat man manchmal das Gefühl, wenn man irgendwie Leute kennenlernt im internationalen Fachdiskurs, das gibt immer Leute, die so abklopfen, was man macht und wie prestigeträchtig das ist und welche Förderung man erhalten hat.
Ja.
Aber das ist nicht das Erste, was gefragt wird und auch eher meiner Erfahrung nach, ich bin jetzt auch erst seit fast 5 Jahren dabei, also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das steht immer total im Vordergrund, wie es in dem MINT-Bereich ist. Also ja, kann ich mir total vorstellen, kann ich nicht beurteilen, aber ich würde sagen, die Geisteswissenschaften sind da gar kein, also das sind da nicht frei von. Also gerade wenn man eine wissenschaftliche Karriere machen möchte, auch in der Anglistik, man muss natürlich bestimmte Drittmittelsachen auch beantragen und Förderung bekommen. Und das ist genauso wichtig, also diesen wissenschaftlichen Lebenslauf bauen, wenn man darauf zielt, darin in der Wissenschaft zu bleiben, das ist auch da sehr wichtig.
Ja, ja, Prestige ist, glaube ich, ein Ding. Also das habe ich auch auf jeden Fall mal mitbekommen. Ich komme ja auch aus den Geisteswissenschaften und deshalb, glaube ich, kann ich gar nicht so transparent kommunizieren. Aber so viel kann ich dazu sagen, dass ich auch eine Doktorandin kennengelernt habe, die, wie ich finde, sehr tolle und spannende Forschung betrieben hat, die mir dann aber irgendwann mal erzählt hat, dass ihr aktiv von ihrem Promotionsthema abgeraten worden ist, weil man das zu modern, zu waghalsig empfunden hat und in Frage gestellt hat, was da für ein wissenschaftlicher Prestige mit einhergehen wird. Von daher kann man vielleicht auch da sagen, wird sich vielleicht auch in nächster Zeit da einfach durchaus was ändern mit einem gewissen Generationswechsel auch. Welche Forschung wird jetzt wie prestigeträchtig eingeschätzt? Aber ich fand es interessant, dass es quasi dann schon nicht so frei ist, wozu man vielleicht promovieren möchte, wenn die Institutsleitung das nicht auch als prestigeträchtig für das Institut erachtet.
Das auf jeden Fall auch. Das ist vielleicht an anderen Instituten auch nochmal ausgeprägter. Ich würde sagen, aber auch wenn man zum Beispiel eine Finanzierung hat, die jetzt nicht an eine Stelle gebunden ist und auch weiß, man möchte nach der Promotion nicht in der Wissenschaft bleiben, ist man deutlich freier, weil einfach die materielle Realität, also was ist jetzt mein Forschungsthema wert, also in Anführungszeichen, das ist leider ja trotzdem die Realität, in der ich forsche, sozusagen. Das sind auf jeden Fall Gespräche, die man hört und die geführt werden. Also was ist ein Thema für eine Monographie, also es ist ja auch bei uns noch sehr üblich, dass man in einer Monographie promoviert wird und nicht kumulativ mit mehreren Teilpublikationen. Also was ist ein gutes Buch wert und was ist vielleicht was auch interessant ist und relevant, aber was vielleicht besser in den Artikel kommt und nicht das Kernthema der Diss wird. Das ist mit meinem Thema jetzt nicht so. Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu der Methode. Aber das ist nichts, womit man sich jetzt ins Abseits schießt, sondern eigentlich was gerade total im Auftrieb ist und wo ich einfach auch ganz viele Möglichkeiten habe, eben auch auf Konferenzen fahren zu können, weil es Leute tatsächlich sehr interessiert, aber sehr wenige machen. Also ich habe da ein ganz gutes Moment erwischt.
Vielleicht magst du uns ja mitnehmen, wie forschst du, wozu forschst du? Also ich weiß, ich habe hier viele im Podcast, die dann sagen, ja, oh, Geisteswissenschaften, die sitzen dann ja immer in der Bib und lesen unheimlich viel Recherche. Wie forschen die überhaupt? Also jetzt so wirklich plump ein Stereotyp mal hier aufgreifen, ohne dass ich da jetzt per se dahinter stehe. Aber es ist natürlich jetzt nicht, bist in keinem Labor, sondern du bist hier am Schreibtisch. Du hattest sogar die Möglichkeit, Interviews zu führen. Also wie können wir uns das vorstellen? Wie bist du daran gegangen?
Ja, wo fange ich da am besten an? Also ganz grundsätzlich, ich bin Literaturwissenschaftlerin und habe mich mit der Promotion auf Literatursoziologie spezialisiert. Das heißt erstmal, ich gucke mir eigentlich die Schnittstelle an von Texten, literarischen Texten, die betrachte ich als ein Medium und auch als ein Kulturgut, was in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontexten eine bestimmte Stellung einnimmt. Mhm. Also ich schaue mir nicht nur an, was ist im Text. Klassisch literaturwissenschaftlich, das macht man natürlich trotzdem. Wie werden Bedeutungen geschaffen, etc. Ich schaue mir quasi an der Schnittstelle zur Soziologie an, was sind jetzt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in der Literatur produziert wird. Das heißt, von wem wird sie wie geschrieben? Wer ist daran beteiligt, wie sie verteilt wird, wie sie zirkuliert in ihrer wahren Form? Also welche Position nimmt jetzt das Buch auf dem Buchmarkt ein? Und ich erforsche eben ja die gegenwärtige Literatur. Das heißt, ich gucke mir ganz konkret an, warum mit Fokus auf Irland. Dazu einmal grundsätzlich ist es so, dass seit vielen Jahren, also vor allem seit den späten 2010ern. Es ist sehr auffällig, dass extrem viele SchriftstellerInnen, vor allem Schriftstellerinnen aus Irland, besonders Jüngere, also aus der Millennial-Generation, wahnsinnig erfolgreich auf dem internationalen Buchmarkt sind. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt meines Promotionsthemas. Also ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und es gibt eben dieses Stereotyp dieses literarischen Genies, des Autors, in der Vorstellung historisch ja oft männlich, der dann am Schreibtisch sitzt und ganz anders die Welt sieht als alle anderen und ganz besonders begabt ist, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen und das uns nahe zu bringen. Und dieses Stereotyp, das möchten viele schon ganz lange aufbrechen. Mein Ansatz ist eben mal zu gucken, naja, an einem Buch, an einem Text und vor allem an dem Buch, was es dann wird, sind wahnsinnig viele Menschen beteiligt, nicht nur eine Person. Und es ist eben davon abhängig, was eigentlich die Person zu einer bestimmten Zeit für Mittel zur Verfügung hat, um dieses Buch überhaupt zu schaffen. Und was ich mir eben angucke, ist, wer kann sich dann eigentlich leisten, überhaupt zu schreiben?
Ja.
Und worüber wird geschrieben? Da kommt dann der literaturwissenschaftliche Aspekt rein. Worum gehen diese Texte? Worum handeln sie? Um wie werden sie dann vermarktet? Wer liest das? Welche Verlage profitieren ganz besonders davon? Wie wird das auf BookTok besprochen, zum Beispiel? Das fließt ja auch wieder in den Markt zurück. Und im Fall von den irischen Schriftstellerinnen habe ich in meiner Forschung eben herausfinden können, dass Irland eine ganz besondere literarische Infrastruktur hat. Also generell die Kulturindustrie in Irland ist staatlich massiv subventioniert. Und das hat eben ganz konkrete Gründe, weshalb so viele Personen sich die Zeit nehmen können oder sich leisten können, es zu versuchen, einen Roman zu schreiben. Und warum es vor allem Frauen sind. Und was ich quasi zeige in meiner Forschung, ist, dass es seit den 90ern in Irland, also seit dem Celtic Tiger, also das Wirtschaftswunder in den 90ern in Irland, massive Förderung gab, auch EU-Gelder. Die haben ganz viel Infrastruktur gebaut, sei es Kulturzentren, sei es Kunstinstitute, Filminstitute, Literaturinstitute, Literaturhäuser, die quasi den Grundstein geschaffen haben für die heutige Literaturproduktion. Also Irland ist ein wahnsinnig stolzes Land in Bezug auf seine Kultur. Das hat mit dem postkolonialen Selbstverständnis zu tun. Irland war lange verarmt. Ist ja auch in der Wirtschaftskrise Anfang der 2000er, musste sich davon ja auch erst wieder stark erholen und ist mittlerweile ein sehr reiches Land. Es liegt vor allem daran, dass es eine Steueroase ist für viele US-Konzerne, gerade aus der IT-Branche. Mhm. Es führt aber dazu, dass sie massiv viel Geld haben, um dieses Selbstverständnis dieses postkulturellen, kulturreichen Landes einfach sehr zu fördern. Das heißt, pro Kopf für eine Person, die in Irland lebt, gibt es sehr viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Und das wird vom Kindesalter an gefördert. Sei es, wenn man Filme machen will, tanzen möchte, singen, Theater, aber eben auch schreiben. Es gibt ein wahnsinnig gut finanziertes Büchereisystem und vor allem gibt es eben, und das ist das, wo ich anfange in meiner Forschung, ich gucke mir an, wer studiert dann eigentlich alles Literatur und seit wann gibt es Creative Writing Classes an den irischen Universitäten nach dem amerikanischen Vorbild. Und das hat eben, das ist eine sehr neue Entwicklung. Und sehr viele von den Schriftstellerinnen, die global eben durch die Decke gehen, die haben sehr oft in Irland eben Literatur studiert, einen Creative Writing Master gemacht oder Creative Writing Kurse besucht. Da gibt es ein sehr breites Angebot, auch außerhalb der Hochschulen in Irland. Und dann gibt es einfach eine ganz, ganz reiche Kulturindustrie mit ganz vielen Literaturfestivals, Preisen, Auszeichnungen, Nachwuchsförderung ist enorm. Und es gibt dort das Arts Council, das eine wichtige Rolle spielt in meiner Forschung. Das ist ein staatliches Institut, was eben Kultur, also das Institut für Kulturförderung. Und die haben unterschiedlichste Stipendien und Förderungen für Kunstschaffende und Schriftstellerinnen profitieren davon massiv. Also es gibt sehr viele von denen, die es schaffen, in eine Agentur unter Vertrag zu kommen, also Literary Agents, haben vorher Förderung erhalten. Also sie wurden professionell ausgebildet in Irland durch die Creative Writing Kurse, durch das doch sehr kleine Netz. Also Irland ist ein kleines Land, das meiste der Kulturindustrie vereint sich schon in der Hauptstadt in Dublin. Das heißt, viele Menschen kennen Menschen, die entweder in einem kleineren Verlag arbeiten, die eine Person aus einer Agentur kennen und so weiter. Und es gibt aber nicht nur eben staatliche Subventionen für Einzelpersonen, sondern auch für diese nationalen Institute, für Museen, aber auch für Literaturmagazine und zum Beispiel auch Literaturfestivals. Und das ist was, was uns in Deutschland nicht so geläufig ist, dass man Literaturmagazine, dass sie tatsächlich in großen Zahlen gelesen werden oder dass Leute sowas abonnieren. Das hat jetzt bei uns in der Kultur nicht denselben Stellenwert. In Irland gibt es Literaturmagazine, das berühmteste ist zum Beispiel The Stinging Fly oder auch der Dublin Review of Books, die auch international bekannt sind. Das heißt, die sind mittlerweile eben zu so Institutionen geworden, wo Verlage nach Nachwuchstalenten gucken. Also wer in Irland dann neu ausgebildet gut schreiben kann und vielversprechend ist. Und viele Leute, wenn sie sich jetzt denken, okay, wer sind denn diese ganzen Leute aus Irland? Also ich glaube, die bekannteste, die Leute meistens kennen, ist Sally Rooney, auch durch die Serie For Normal People. Das war ihr zweiter Roman, der verfilmt wurde in einer BBC-Serie. Und die zum Beispiel ist auch aus einem Literaturmagazin hervorgegangen mit einem Essay, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und dann hat sie eben Bookdeal angeboten bekommen von Faber, ein sehr großer Verlag aus Großbritannien. Genau, und das ist meine Forschung. Also ich schaue mir an, wie Irland durch diese staatlichen Subventionen einfach ganz konkrete Bedingungen schafft, in denen unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten mit unterschiedlichsten sozioökonomischen Hintergründen zur Literaturproduktion kommen und zum Schreiben. Und trotzdem profitieren nicht alle gleichermaßen davon. Das hängt schon vom sozialen Milieu ab, aus dem man stammt und ob man eben Zugang zur akademischen Bildung hat und man auch die Sprache von Anträgen navigieren kann. Also jeder kann zwar einen Antrag stellen auf Gelder bei dem Kulturinstitut, aber nicht jeder beherrscht diese formale Sprache oder diese Antragssprache. Und wenn man natürlich akademische Erfahrung hat, das kennen jetzt vielleicht Wissenschaftlerinnen selber, wenn man schon Anträge schreiben musste, dann kann man das einfach anders navigieren. Genau, und das ist eben interessant, dass Irland so, also die Leute, man kann sich natürlich jetzt auch fragen, ja, warum, was ist denn so interessant an diesen Texten, worüber schreiben dann diese ganzen Frauen? Das sind zwar lokal spezifische Geschichten, handeln oft von jungen Frauen, jungen Männern, die in einer fraglich lebenswerten Welt versuchen zu leben und trotz wahnsinnig guter Ausbildung und hoher Intelligenz und vielleicht sind sie normschön, das ist immer der Vorwurf bei Sally Rooney, dass alle so dünn sind und so weiß. Mhm. Und trotzdem sind sie eigentlich völlig gefühllos und abgestumpft und versuchen irgendwie in der Welt klarzukommen.
Ja.
Und die Bücher kritisieren einfach ja, die spätkapitalistischen Gesellschaft, in der vieles doch vorbestimmt wird, in der vieles eben diese neoliberalen Versprechen gerade, die der Selbstverwirklichung und ja, eigentlich, dass die Meritocracy uns irgendwie alle, vor allem die Frauen befreit, das wird eben kritisiert in Irland. Und Irland ist ja auch ein Land, was sehr spät, in Anführungszeichen, für ein europäisches Land, für ein westliches europäisches Land reich geworden ist.
Ja.
Und sehr, sehr lange kulturell von der katholischen Kirche geprägt wurde und immer noch wird. Und in der eben sehr spät Frauen erst zum Schreiben gekommen sind, in der Form, dass sie auch publiziert wurden. Also Frauen haben schon immer geschrieben in Irland. Die publiziert wurden, sind aber die wenigen Namen, so Claire Keegan zum Beispiel oder Anne Enright, die eben Irland verlassen haben und in Großbritannien oder in den USA eben zur Publikation gekommen sind. Und das hat sich jetzt geändert.
Ja. Ich habe unheimlich viele Fragen und das, okay. Ich weiß, es ist immer so das, wo dann viele sagen, das war nochmal die vierte Frage, deshalb ich sammle sie jetzt.
Habt ihr auch eine sehr lange Antwort gerade gegeben.
Also erstmal zum Thema selbst. Jetzt ist natürlich die Frage, also was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist jetzt nicht, dass per se irische Frauen super geeignet dafür sind, Schriftstellerinnen zu werden, sondern dass man das in einen direkten Zusammenhang mit der dementsprechenden Förderlandschaft beziehungsweise ja auch mit den Bildungsmöglichkeiten dort vor Ort und der Kulturunterstützung auf jeden Fall setzen kann, dass das einfach 1:1, also das heißt, je besser die Vernetzungsmöglichkeiten sind, je besser man sich da in irgendeiner Form aufstellen lassen kann, unterstützt wird, desto mehr gibt es die Möglichkeit, dass auch SchriftstellerInnen überhaupt etwas schaffen können. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon mal rausziehen. Das ist jetzt kein per se irisches Phänomen. Dann habe ich mich natürlich gefragt, macht die Größe des Landes ein solches Netzwerk überhaupt möglich? Also wie, wenn man jetzt überlegt, was kann man daraus ziehen, was nimmt man vielleicht für einen Learning mit, was könnte man eventuell für andere Dinge übertragen, dann kann ich mir vorstellen, dass das es eventuell erleichtert, dass es ein etwas kleineres Land ist, aber vielleicht wirst du mir auch sagen, oh, eigentlich hat es damit gar nicht unbedingt so viel zu tun. Man kann das schon auch auf andere Länder so theoretisch beziehen. Unserem zweiten Fragenblock habe ich jetzt schon gedacht, alles, was ich gehört habe, wie du geforscht hast, ist unheimlich viel. Deine Anfangsrecherche, dann überhaupt abzustecken, welche Schriftstellerinnen und Werke schaust du dir an, auf welche Zeit beziehst du dich? Du hast Interviews erwähnt. Mit wem hast du Interviews geführt und warum? Du hast BookTok erwähnt. Jetzt stelle ich mir natürlich auch gleich die Frage, hast du dir womöglich auch BookTok mit dazu genommen? Also weil ich hatte als allerersten Punkt, und es ist auch eine Methode, das darf man wahrscheinlich an der Stelle jetzt nicht vermischen, aber Quellenkritik ist etwas, was ich noch aus dem Studium kenne und was ich immer sage, was man unbedingt mehr in die Gesellschaft tragen sollte, grundsätzlich, wenn es um Social-Media-Nutzung geht. Nämlich dieses, wer produziert etwas, warum, mit welcher Intention und welche Leute sitzen eigentlich noch drumherum, um dann das, was ich konsumiert habe, in den Kontext zu stellen und eventuell zu hinterfragen. Deshalb habe ich mich auch gedacht, diese Herangehensweise an das ganze Thema, hat dahingehend ja, also ich finde, es ist grundsätzlich, hat das unheimlich viel Potenzial, ist das falsche Wort, aber ich finde diese Herangehensweise grundsätzlich einfach unheimlich toll, wenn ich mir ein Medium angucke und das verstehen möchte, glaube ich.
Ja.
Ich sagte ja, ganz viele Fragen, das spuckt mir immer so meinen Kopf dann aus und dann versuche ich das irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Das erste war ja gar nicht so richtig eine Frage, sondern erstmal eine Feststellung. Von daher, nimm uns doch nochmal mit so in dein Forschen.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, es ist wahrscheinlich der klassische Weg, dass du zu Beginn erstmal geguckt hast, wen möchtest du dir anschauen, eine Dissertation, du hast angesprochen, oder ich habe daraus geschlossen, dass du vermutlich eine Monographie schreibst und trotzdem immer mal auch Artikel schon veröffentlicht hast. Und die ist ja trotzdem begrenzt. Also ich kenne Monographien, die haben 100 Seiten und ich kenne Monographien, die haben 1000 Seiten. Also du hast wahrscheinlich auch einen Spielraum.
Meines dazwischen irgendwo.
Ja, aber trotzdem kannst du dir natürlich nicht unendlich viel anschauen. Macht auch in der Dissertation ja dann ab einer gewissen Stelle gar nicht mehr so einen Sinn, sondern muss schon auch schauen, dass man sich einen Forschungsrahmen steckt.
Auf jeden Fall. Gerade wenn man ein gegenwärtiges Thema beforscht, was sich sehr rapide entwickelt und verändert, muss man auch einfach sich für eine bestimmte Momentaufnahme entscheiden. Also wenn ich mir jetzt anschauen würde, es gibt diesen Boom an Debütromanen. Es gibt irgendwie viele dieser Schriftstellerinnen, die schreiben natürlich weiter und produzieren mehrere Bücher, aber es gibt auch immer wieder das ganz neue Talent in die upcoming Writer, bla bla bla. Natürlich gucke ich mir das an, aber ich muss mich dann entscheiden, okay, jetzt höre ich auf, Daten zu erheben, weil ich kann nicht alles abbilden und ich kann natürlich auch nicht einen super langen Zeitraum abbilden. Dafür verändert sich dann auch zu viel. Genau, wie habe ich geforscht? Ich habe erstmal diese Literatur gelesen, bevor ich das Thema überhaupt hatte, einfach aus Interesse. Und mir ist dann eben aufgefallen, dass viele Romane einfach ähnlich verlegt werden, also mit einem ähnlichen Buchcover. Da sind dann irgendwelche traurigen Frauen drauf oder die so abgekehrt wirken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und dann schreiben die irgendwie über ähnliche Themen,
ja,
die ich eben erwähnte. Also es gibt dann eigentlich keine Erfolgsgarantien für weibliche Charaktere. Es gibt nur ganz ungesunde Beziehungen. Es gibt nur proto-pseudo-feministische Männer und so weiter und so weiter. Also das ist dann irgendwie doch gibt es viele, inhaltlich viele thematische Überschneidungen. So habe ich angefangen, das ist mir einfach aufgefallen.
Mhm.
Und dann habe ich mir angeguckt, erstmal, wie gesagt, ohne dass ich das beforscht habe, das war noch, als ich merkte, mein anderes Thema funktioniert gar nicht und ich habe einfach viel diese Literatur in meiner Freizeit gelesen. Und dann habe ich mir die Autorinnen angeguckt, wer ist denn das eigentlich, wo kommen die her? Und dann habe ich gesehen, dass die an denselben Unis studiert haben, an den Creative Writing Masters Abschlüsse gemacht haben, an irischen Universitäten sich teilweise untereinander kennen oder teilweise dieselben Agentinnen haben. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie sehr spezifisch. Und dann habe ich angefangen, mir das zu beforschen. Das heißt, ich habe mir angeguckt, so ab vor allem 2015, was erscheint an Literatur aus Irland und wann nimmt das zu. Ich habe mir Listen gemacht von Romanen, von Debütromanen, von zweiten Romanen, von dritten Romanen. Ich habe mir angeguckt, wie viele dieser Romane sind von Frauen und von Männern. Also das heißt, Excel-Tabellen, Listen. Sind das alles Millennials? Sind die alle im Master gewesen? Wo haben die studiert? Haben die alle studiert? Haben die alle etwas, was in meiner Forschung ich auch aufzeigen konnte, ist, dass die alle anfangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil es dafür staatliche Formate gibt. Es gibt diese Magazine, es gibt Short-Story-Competitions, es gibt eben Möglichkeiten, kurze Texte zu veröffentlichen, um Aufmerksamkeit oder die nennen das einen literarischen Lebenslauf, also ein Literary CV zu bauen, um damit die Chancen zu erhöhen, Agenten zu bekommen oder einem Verlag aufzufallen. Und dann habe ich mir eben sehr viele Daten erstmal erhoben. Wer hat alles zuerst eine Kurzgeschichte verfasst oder ein Gedicht? Wer wurde schon verlegt? Wer wurde für einen Kurzgeschichtenpreis nominiert in Irland? Und vor allem, wer ist denn eigentlich global und dann wirklich kommerziell erfolgreich? Kommerziell erfolgreich sind nicht alle, die schreiben oder mal einen Preis gewonnen haben. Die profitieren alle in ihrer Kreativität darin, dass es diese Infrastruktur gibt in Irland, die SchriftstellerInnen. Und tatsächlich ist aber bestimmend, wer von einem großen britischen Verlagshaus dann tatsächlich unter Vertrag genommen wird.
Okay.
Weil nur da bekommt man wirklich Geld. Man kann nicht automatisch davon leben. Das gucke ich mir auch an, wer kann davon leben und wer muss nebenbei noch einen anderen Job haben. Die meisten Schriftstellerinnen, trotz staatlicher Förderung, die müssen alle noch einen Job natürlich haben. Weil die Spannbreite an den Verträgen, die man, also diese Autorinnenverträge, die man bekommt vom Verlag, die sind sechsstellig oder vierstellig oder dreistellig. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, was man für ein Buch bekommt und für einen Text. Das sind Daten, die sind schwer zu erheben, weil die Leute nicht so gerne darüber reden, wie viel Geld sie bekommen. Entweder aus Scham oder weil sie eben nicht Missgunst auf sich ziehen wollen. Also das geht in beide Extreme,
ja.
Weil sie sehr viel oder sehr wenig Geld für ein Buch bekommen und das Buch vielleicht ähnlich viel Arbeit abverlangt hat. Genau, das heißt, ich habe erstmal ganz viele Romane gelesen. Dann habe ich ganz viele Literaturmagazine gelesen, mir angeguckt, um tatsächlich quantitative Daten einmal zu haben, zu gucken, ist das tatsächlich ein Moment, wo das auffällt? Also ist es zahlenmäßig so auffällig, dass tatsächlich das nicht nur mein Eindruck ist, sondern dass es Zahlen gibt, die zeigen, ja, es sind gerade ganz besonders viele irische Personen, es sind vor allem Frauen, es sind vor allem Frauen aus der Millennial-Generation und es sind vor allem Leute, die zur Hochschule gegangen sind.
Mhm.
Genau, diese Daten habe ich gesammelt und diese Person habe ich dann versucht zu kontaktieren. Das ist mir eigentlich auch bei allen gelungen. Das heißt, wenn ich direkte Kontaktdaten gefunden habe, habe ich die per E-Mail kontaktiert oder die Agenturen von denen kontaktiert, wer auch immer sie vertritt. Habe Interviews vorbereitet oder sie gefragt, Interviewanfragen gestellt an Schriftstellerinnen, an Leute, die Magazine gegründet haben in Irland oder eben betreuen, also die Founding Editors heißen die von den Magazinen. Ich habe Interviews geführt mit freiberuflichen Lektoraten, zum Beispiel eine Person, die Romane von Sally Rooney betreut hat oder bearbeitet hat. Ich habe BuchhändlerInnen in Irland interviewt und vor allem Leute, die die staatlichen Institute leiten, also das Irish Writers Center ist zum Beispiel ein Institut in Irland, was nur der Schreibausbildung dient und da kann jede Person, die in Irland lebt, sich registrieren. Da muss man nicht die Staatsbürgerschaft für haben, man muss wohnhaft sein in Irland,
ja.
Und da gibt es auch Online-Kurse. Das heißt, wenn man auf dem Land lebt und nicht eben in einem urbanen Zentrum, kann man eben auch davon profitieren. Also den Direktor vom Museum of Literature, dem größten Literaturmuseum, die auch Schreibkurse, Schreibevents veranstalten, habe ich interviewt. Die Leute, die die Literaturfestivals organisieren und die vom Staat bezahlt werden, habe ich interviewt. Das heißt, ich habe sehr viele E-Mails geschrieben und dann muss man das Ganze ja auch finanzieren. Irland ist sehr teuer, das ist zwar nicht so weit weg. Ich kann da zwar mit einem Ryanair-Flug versuchen, billig hinzufliegen, aber da einfach vor Ort zu sein, um Interviews zu führen, das ist extrem teuer. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele Anträge geschrieben, um zu gucken, wo ich Förderung bekomme. Also Fachverbände, die vielleicht kleinere Forschungsförderung anbieten. Der DAAD hat leider keine Programme unbedingt, die für meine Art Forschungsaufenthalt sich gut anbieten. Also da gibt es andere Formate, natürlich versucht man sich auf alles zu bewerben, aber die Gelder vom DAAD wurden einfach massiv eingestampft. Ich habe aber mit sehr, sehr viel Arbeit, also es ist halt wirklich, also es ist sehr viel Arbeit, bevor man interviewen kann, überhaupt die ganzen Gelder zu akquirieren. Man schreibt Anträge und noch einen Antrag und natürlich muss man eigentlich schon, um so ein Geld zu bekommen, überzeugende Daten liefern, die man ja aber erst erheben will. Man kommt sich vor wie so ein, wie so jemand, der sich ganz schamlos dann selbst vermarktet.
Mhm.
Das ist dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, oft unangenehm, finde ich persönlich, einen Antrag zu schreiben. Man ist natürlich immer der totale Rockstar und der krasse, vielversprechendste neue irgendwie Forscherin. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es einfach mal so darzustellen, wie es sich anfühlt, so Anträge zu schreiben. Aber ich habe eben auch einige Anträge bewilligt bekommen. Von Fachverbänden, auch vom Graduiertenzentrum habe ich zum Beispiel eine Förderung erhalten. Nicht für eine Feldforschung, aber für eine Profilschärfung, Methodentraining für einen Forschungsaufenthalt an der Universität in Dublin, University College Dublin. Da hatte ich einen Forschungsaufenthalt letztes Jahr, 2025. Das heißt, dann habe ich die Interviews geführt. Das bedeutete, ich musste mich natürlich erstmal mit Interviewführung auseinandersetzen und mich vorbereiten, ethisch, aber auch in der Durchführung, also wie führt man so soziologische Interviews? Was sind das für Interviews? Also es sind halboffene, also semi-structured heißt das dann, halboffene narrative Interviews,
ja.
Wo man eben einen bestimmten Fragenkatalog hat, aber eben die Autorinnen oder eben die anderen Leute, die ich interviewt habe, dann recht frei antworten. Das heißt, es waren teilweise sehr lange Interviews. Also einige gingen eine halbe Stunde, andere gingen 2,5 Stunden. Das aufzunehmen, dafür braucht man auch erstmal gute Aufnahmegeräte. Das heißt, in der Literaturwissenschaft, das ist jetzt keine Disziplin, die gute Mikrofone hat, weil warum auch? Also da zum Beispiel habe ich Unterstützung bekommen von den Linguistinnen. Also ich durfte mir für eine Forschungsreise Equipment ausleihen von den empirischen Sprachwissenschaften, also ein ganz anderes Institut, das war wahnsinnig nett. Und für die anderen Forschungsreisen durfte ich mir dann die neuen Geräte hier aus der englischen Linguistik von meinen Kolleginnen ausleihen.
Ja.
Ja, das muss man alles mitbedenken. Hätte ich das nicht ausleihen können, hätte ich mir vielleicht auch selber einfach noch sowas kaufen müssen. Das sind dann auch wieder Kosten. Und man muss auch sagen, also ich möchte das nicht so klingen lassen, dass ich jetzt nur komplett viel Förderung bekommen habe. Also ich wurde unterstützt von den Leuten, die mich unterstützen konnten und wollten. Sei es jetzt die Fachverbände oder hier die lokalen Institute oder mein Institut. Aber ich habe auch viele Eigenkosten einfach. Also ich habe insgesamt 5 Forschungsreisen gemacht und dann noch einen Forschungsaufenthalt in Dublin. Und innerhalb von Irlands bin ich natürlich dann auch immer mal für einen Tag nach Cork gefahren. Das ist in Südirland. Das heißt, das sind so innerhalb von Irland ich bin nach Belfast, also nach Nordirland auch gefahren, um zu gucken, was die Unterschiede sind.
Ja.
Und das ist sehr viel Zeit, aber auch sehr viel Geld, was dann da so reinfließt in solche Forschungsreisen. Aber man kann die auch nicht in derselben Tiefe online führen.
Mhm.
Also das ist für die Interviewführung, das weißt du wahrscheinlich selber von den Podcastaufnahmen, einfach ein anderes Gespräch, wenn man persönlich die Person trifft. Danach muss man die transkribieren und auswerten. Genau, und das ist auch was, das macht man so sukzessive. Also das läuft auch immer noch bei mir. Das ist jetzt, alles kommt so langsam zum Ende, aber das ist was, was einen immer so weiter begleitet. Aber mit dem, was man transkribiert hat, kann man ja trotzdem aber schon auch direkt arbeiten. Das ist angesprochen, ich habe ja Artikel veröffentlicht zu verwandten Themen, die aus meiner Diss hervorgegangen sind, wo ich dann aber bei manchen Themen wusste, da habe ich jetzt Daten für. Ich habe zum Beispiel was zu diesem Sad Girl Phänomen, das ist, wer BookTok kennt und da ein bisschen unterwegs ist, kennt das vielleicht. Da habe ich zum Beispiel was zu geschrieben, von dem ich wusste, dass, also das sind jetzt Daten, die ich habe und die ich aber nicht zentral in der Diss unterbauen kann, weil ich eben keine 1000 Seiten schreiben kann und möchte und das auch nicht notwendig ist für das, was ich schreiben möchte. So war das, was ich praktisch gemacht habe, weil ich schreibe eine Monographie. Was auch zu dem, ja, dazu gehört, ich habe ja eben diese Analyse der Romane, aber auch die Analyse dieser Interviewdaten und das bringt man dann zusammen. Eine Monographie zu schreiben ist sehr anspruchsvoll, weil es oft für mich persönlich schwer ist, ich kann nicht so ein Häppchen schreiben, dann ist das fertig, dann schreibe ich das nächste, weil von unterschiedlichsten Punkten, die ich später irgendwie entwickle, dann doch irgendwie das schon in ein anderes Kapitel ganz gut passt oder doch nochmal vorher irgendwie anders erwähnt werden könnte und das ändert sich einfach immer. Das ist eben nicht wie ein Versuchsaufbau, den man beschreibt und durchführt und auswertet, sondern das ist irgendwie nochmal sehr viel organischer. Und ich finde, bei geisteswissenschaftlichen Arbeiten gibt es eben 3 Millionen Arten, sich zu strukturieren und alle können Sinn machen.
Ja.
Je nachdem, wie man die Argumentation aufbaut und wie dann eben auch die Leseführung ist. Und das ist, finde ich, schön, es macht mir Spaß, aber es ist auch wahnsinnig schwer. Genau, man muss bei meinen Interviews führt auch immer irgendwie auf das Copyright achten, weil man natürlich schon mitbedenken muss, das wird alles veröffentlicht, damit man später keine Probleme hat mit dem Verlag, muss man auch schon während man forscht eigentlich schon alles Mögliche vorwegnehmen, also sowas wie Rechte an bestimmten Dingen, an Bildern, an Audiodateien, an Texten. Das sind so Sachen, das ist immer so ein bisschen unattraktiv, sich damit auseinandersetzen zu wollen, aber das ist einfach, was damit steht und fällt am Ende so eine Publikation. Und da muss man sich auch mal reinarbeiten. Ich finde, das habe ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt. Ja, man eignet sich alles an, selber erstmal. Ich bin ja eben nicht in einem Forschungsprojekt, wo alle Interviews führen.
Ja.
Ich muss mir selber das Equipment zusammensuchen. Ich muss selber meine, ja, so ein bisschen bittstellen, aber auch irgendwie meine Kontakte pflegen, dass ich mir zum Beispiel ein Mikrofon ausleihen kann, aber oder ein Aufnahmegerät hier und da. Die Anträge schreiben, das Geld zusammensammeln. Und ich habe ja aber auch eine Stelle, wo ich nicht nur forsche. Ich habe ja auch noch Lehre. Ich habe bestimmte Funktionen in Gremien. Also muss dann irgendwie noch zwischendurch arbeiten, korrigieren. Das macht mir auch alles total Spaß. Aber das darf man auch mal nicht vergessen. Und das ist auch was der wissenschaftliche Beruf, wo man sehr viele Dinge gleichzeitig macht. Und aber auch man nicht eingearbeitet wird wie in anderen Jobs, sondern man muss so selber sich ganz viel zusammensammeln, wie man eigentlich das macht, was man machen soll. Und man muss immer so ein bisschen alles jonglieren. Ja.
Ja, ich finde, da ist es gar nicht verwunderlich. Die allerwenigsten Leute Und auch da, also das Wort, was mir jetzt in den Kopf kommt, will ich gar nicht verwenden, weil es nämlich an sich schon negativ assoziiert ist. Aber ich finde, eine Promotion in diesen angestrebten 3 Jahren mit den Aufgaben, die noch links und rechts eben dann dazukommen, ist nahezu utopisch. Ich finde es unheimlich krass, wie das bewertet wird. In vielen MINT-Bereichen ist es so nach dem Motto, ja, also länger ist überhaupt gar kein Problem, weil dann kommen ja dann schon irgendwie dieses und da kommt vielleicht das Patent noch bei raus oder hier noch die und die Ausgründung ist super. Also da, und in anderen Fachbereichen, da wird dann schon hingeguckt, wie lange war es am Ende und warum war es denn länger. Ja. Wenn es nachvollziehbar ist, auch da nicht, muss es gar nicht, wird es gar nicht per se negativ betrachtet, aber also da ist auf jeden Fall ein Missstand in der Einordnung, warum gewisse Dinge vielleicht einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen, obwohl, wie gesagt, diese 3 Jahre in meinen Augen schon sehr ambitioniert angesetzt sind. Gerade wenn ich mir jetzt angucke, also das, was du beschreibst, stelle ich mir super spannend vor. Das liegt auch ein bisschen daran, mein Fach in, also ich habe im Bachelor, ein zweifach Bachelor und ein zweifach Master und habe das aber auch nochmal geändert. Und im Bachelor habe ich europäische Ethnologie studiert und da ging es auch eben um Interviewführung und leitfadenorientierte Interviews oder wie du es eben beschrieben hast, dass man sagt, man hat durchaus einen Leitfaden, lässt aber viel Spielraum zu, damit man den Ausgang des Interviews dahingehend nicht, ich will nicht sagen, steuert, aber sich auf jeden Fall offen lässt, wohin man noch so geht. Also du kannst da ja viel spontaner reagieren in dem Moment. Und das sind eben Sachen, die du jetzt alle dir irgendwo selbst angeeignet hast, um methodisch klar und sauber dann wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse erheben zu können. Diese ganze Auswertung, also diese Transkripte, ich will ja fast sagen, ich hoffe, du hast irgendein Tool, was dir da irgendwie eine Unterstützung gibt. Und auf der anderen Seite denke ich mir genau, was du gesagt hast, wenn du da vor Ort bist, jeder Augenaufschlag, jede Handbewegung, jede Geste macht einen Unterschied in der Auswertung dieses Interviews. Und das kann dir auch kein Tool abnehmen, weil du das dann nochmal hörst, dich daran vielleicht erinnerst. Also du wirst es wahrscheinlich wirklich dahingehend alles nochmal anhören und dir das dazu schreiben, weil das sind ja teilweise schon auch vulnerable Fragen. Du hast es jetzt mit der Bezahlung angesprochen. Ich gehe davon auch aus, dass auch wenn es quasi darum geht, woher kommen vielleicht die Leute, haben sie einen akademischen Hintergrund, hatten sie Möglichkeiten, eine ideale Bildungslaufbahn in Anspruch zu nehmen. Das sind ja alles Themen, die durchaus sehr sensibel sein können, wo es dann schon einen Unterschied macht, ob du vor Ort bist oder nicht.
Auf jeden Fall. Und auch die Situation, wo man das Interview führt. Ne? Das ist, bei den Leuten, die in einem Institut arbeiten, die haben dann ein Büro. Mhm. Schriftstellerin, die kleine Kinder zu Hause haben, mit denen treffe ich mich dann im Café. Aber das ist vielleicht auch ein, oft ist doch auch ein Ort, den die SchriftstellerInnen zum Beispiel vorschlagen, wo sie sich wohlfühlen oder ihr Lieblingscafé oder wo man eine ruhige Ecke hat. Und das beeinflusst doch einfach, was für eine Gesprächsatmosphäre herrscht. Das kennt ja jede Person von sich.
Ja.
Genau, ich wollte gerade noch eine Sache sagen am Anfang, was du eben gesagt hattest, wie man eben forscht und diese 3 Jahre. Ich finde es einfach ganz wichtig zu sagen, dass diese 3 Jahre ja einfach eine Entscheidung sind, wie viel Geld man geben möchte, um zu bezahlen, wie lange jemand zu forschen hat. Das ist überhaupt nicht gemessen an realen Promotionsdauern. Also da gibt es ja viel Forschung zu, wie lange eine Promotion im Schnitt dauert. Und das ist ungefähr bei fachübergreifend übrigens auch für MINT, also bei 5,4 Jahren.
Mhm.
Und das ist nicht, also das heißt, es gibt auch welche, die dauern deutlich länger aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe zum Beispiel selbst ja auch Erkrankungen und das ist etwas, das ist nicht immer unbedingt sichtbar. Also wenn jetzt andere Leute gucken, wie lange man promoviert, ich zum Beispiel habe ja noch mein Fach gewechselt, nicht mein Fach gewechselt, sondern mein Thema gewechselt. Das ist alles so subjektiv und es ist wahnsinnig unsinnig, das so in diese Zahlenkorsette zu drücken. Und die 3 Jahre sind oft einfach eine politische Entscheidung, bis wann ein Stipendium oder eine Stelle ausgeschrieben wird. Und es gibt auch Ausschreibungen für 2 Jahre, also weil Leute sich dann in bestimmten Bereichen denken, oh, es gibt ein vorgegebenes Projekt, vielleicht sogar eine vorgegebene Frage, die beforscht wird und dann schreibt man da seine Promotion zu. Es ist wahnsinnig fach- und themaabhängig, wie realistisch das ist.
Mhm.
Und wenn man eben ein Projekt hat, wo man methodisch eben ja nicht nur viele Texte auswertet, das dauert schon sehr lange, und dann eben auch Interviews führt, wozu man ja auch erstmal das Geld bekommen muss, bevor man da irgendwas planen kann, ist das einfach was oft nicht schneller geht. Ja. Also ich habe dann Anträge geschrieben und parallel dann trotzdem die Reisen irgendwie schon relativ ausführlich durchgeplant mit Buchung, mit der Absicht oder was heißt Absicht oder mit dem Hintergedanken, dass man eben das zur Not selber bezahlen muss.
Ja.
Weil das nicht anders geht. Also das ist nochmal so dazu gesagt. Und ich bin auch noch gar nicht auf deine BookTok-Frage eingegangen, wie ich die praktisch erforsche. Ich gucke mir natürlich auch an, was an Diskursen im Online, in der Online-Buchkultur eben passiert. Wie werden die irischen Romane von wem wie besprochen und wie hängt vor allem jetzt BookTok auch mit dem Buchmarkt zusammen? Das interessiert mich vor allem. Also dass eben vor allem seit der Pandemie ja auch einfach Buchbesprechungen auf Social Media, egal ob wie laienhaft oder professionell, das ist erstmal irgendwie sekundär wichtig, sondern einfach, dass sie wahnsinnig an Bedeutung gewinnen, auch für den Buchhandel. Das sieht man ja jetzt auch, wenn man in einen Buchladen geht und dann stehen da irgendwie da Aufkleber mit, das war jetzt der BookTok-Hit oder so. Und das ist einfach, wie man das findet, ist eigentlich egal. Das ist auf jeden Fall etwas, was den Markt verändert.
Ja.
Und wovon eben auch irische Schriftstellerinnen ja profitieren oder auch nicht. Es führt ja auch oft dazu, dass Sachen in eine Schublade gesteckt werden. Ne? Es gibt zum Beispiel dieses Vorurteil, dass die alle eigentlich ja ähnlich schreiben. Ja, nur weil das Cover ähnlich aussieht und die Verlage das so klingen lassen, als wären die Bücher alle gleich, heißt das nicht, dass die Texte alle gleich sind oder dass die Biografie der Autorin dieselbe war oder die Produktionswelt, also der Entstehungskontext des Buches. Das ist eben ein Spannungsfeld, was ich mir auch anschaue, was eigentlich aus Marktinteressen von diesen milliardenschweren Verlagen mit diesem Text gemacht wird.
Aha.
Texte sind, das kann ich schon mal dazu sagen, die sind sehr unterschiedlich formal. Das sind alles Texte von Leuten, die extrem ihr Kunstgut beherrschen. Ne? Also einfach unterschiedlichste Texte raffiniert herstellen. Und wenn sie dann alle irgendwie mit Pastellfarben und demselben Cover und dem irgendwie traurigen, aber sehr sexy Persönchen irgendwie auf dem Cover. Ich sage jetzt mit Absicht Persönchen, weil das oft so als irgendwie sehr juvenile Frau oder irgendwie mädchenhaft dargestellte Frauen auf dem Cover sind, die irgendwie Jugend und Zerbrechlichkeit signalisieren sollen. Also das heißt nicht, dass das unbedingt das Werk widerspiegelt. Das ist halt eine Marktentscheidung und eine Vermarktungsentscheidung. Und das Buch ist auch eine zentrale Frage, eben das, die ich mir anschaue, die ich ganz spannend finde, ist das Spannungsverhältnis von für die Autorin, für die ist das eine Kunst, die sie schafft. Und das ist oft auch was sehr, etwas, was über Jahre hinweg entstanden ist, so ein Buch und mit einem sehr langen, mit einer sehr langen Vorgeschichte. Und sobald es aber in die Hände von einem Verlag geht, und da gibt es einen Unterschied, ob es ein kleiner irischer Verlag ist. Es gibt viele neue Verlage, die eben auch staatlich gefördert werden, die sich ohne Subvention gar nicht halten könnten. Die irischen Verlage, die verlegen oder die veröffentlichen eben auch Sachen, die vielleicht etwas formal experimenteller sind, etwas gewagter. Nicht unbedingt nur die, von denen sie wissen, das kommt gut an und wird viel gekauft. Das sind nämlich typischerweise die Romane, die von den britischen großen Verlagshäusern weggekauft werden.
Okay.
Es gibt auch Fälle von Büchern in Irland, die dort lokal auf dem nationalen Buchmarkt sehr populär waren und sich gut verkauft haben und dann werden die Rechte von den britischen Verlagen gekauft und an dem Punkt wird es einfach ein Massenprodukt, was auf der ganzen Welt dann eben zur Verfügung steht und nicht nur in Irland. Und für die Schriftstellerinnen ist das natürlich immer ein ambivalentes Verhältnis, weil sie, also wenn man davon leben möchte, dann geht das nicht ohne einen britischen Verlag. Aber ob das jetzt Kunst ist, das interessiert den Verlag nicht. Also es gibt in der Verlagswelt die Big Five, es gibt 5 große Konzerne, zu denen alle Imprints gehören, die eben den Welthandel dominieren und das ist ein milliardenschwer, also der anglophone Buchmarkt ist der größte der Welt, ist milliardenschwer. Und ohne die britischen Verlage, die den eben beherrschen, oder diese Verlagsgruppen, kann auch ein Buch nicht kommerziell erfolgreich sein und damit irgendwie ein Einkommen generieren für eine Schriftstellerin. Das heißt, man nimmt dann in Kauf, dass es vielleicht nicht exakt nach dem Wunsch der individuellen Person, die das geschrieben hat, vielleicht verlegt wird mit einem Cover oder es gibt ja auch Änderungen. Es gibt
ja
die Lektorate, die noch Änderungen, Vorschläge haben und so weiter. Und deswegen ist das ist eben das, was ich ganz am Anfang sagte. So dieses Buch, was man am Ende in der Hand hält, das ist ein Produkt, an dem ganz viele Menschen beteiligt waren und wo ganz viele Marktinteressen hinterstehen und nicht nur eine Person, die das geschrieben hat. Warum auch immer. So, das ist eigentlich erstmal irrelevant.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich können viele das gut auch mit der Musikbranche ins Verhältnis setzen, weil da gibt es ja durchaus unheimlich viele Beispiele von MusikerInnen, die mit ganz anderer Musik gestartet sind, dann irgendwo entdeckt worden sind von einem Label oder wie auch immer und dann so eine Umwandlung stattfindet, teilweise sich sogar das Musikgenre nochmal ändert, aber die Person, also ich weiß beispielsweise Nina Chuba hat früher ganz andere Musik gemacht als das, was sie jetzt macht, mhm. Hat nochmal die Sprache geändert, ist ja jetzt überall in der Vermarktung und so stelle ich mir es so ein bisschen vor. Was ich mich gefragt habe zu deiner Forschung, ob man dann nicht auch von einer gewissen Genrebeeinflussung sprechen kann. Also wenn du jetzt sagst, das ist ein Phänomen, es sind viele Schriftstellerinnen und die schreiben zwar auf jeden Fall unterschiedlich in ihrer Raffinesse, aber die Themen, die in den Büchern irgendwo aufkommen, ja, ähneln sich nicht, aber es sind auf jeden Fall, ich will auch nicht sagen Parallelen zu sehen, aber schon so, dass man sagt, da ist ein Zusammenhang zu sehen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt per se zu sagen, also dass man per se sagen kann, das ist einfach gerade das Genre, was funktioniert global betrachtet, weil dafür, also du bist viel, viel mehr drin als ich. Aber das, was ich mitbekomme, es gibt schon verschiedene Genres, die gehypt werden von unterschiedlichsten Communities, mhm. Und wo es dann auf jeden Fall so eine Riesenwelle gibt. Ja. Würdest du sagen, das kann man daraus ziehen? Macht das britische Verlagshaus da irgendwo eine Markt, ja, ich will nicht sagen eine Marktverzerrung, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Land primär ein Genre quasi produziert. Ja. Es wird ja auch eine Genrevielfalt geben.
Genau, es gibt eine extreme Genrevielfalt und das ist interessant, was du sagst. Also grundsätzlich gibt es einen Riesenunterschied zwischen dem, was in Irland verlegt wird und auch wirklich gelesen wird, lokal dort, einen sehr großen Buchmarkt, aufs Land gerechnet, weil sehr viel dort gelesen wird, auch von irischen Autorinnen und da auch von irischen Verlagen. Es wird zum Beispiel Lyrik ist etwas, was von den großen Konzernen nicht besonders von Interesse ist. Mhm. Es sei denn, das sind Leute, die sind eh schon berühmt wie Lana Del Rey. Wenn die ein Gedichtband schreibt, natürlich wird das Millionen generieren. So.
Ja, okay.
Aber wenn man jetzt Lyrik schreibt, ist das erstmal nichts, was profitabel ist, eine profitable Ware ist. In Irland wird sehr, sehr viel Lyrik verlegt. Es werden Debütromane veröffentlicht, es werden Memoiren veröffentlicht, Soziobiografien, es gibt diverse Sachbücher, wahnsinnig viel Kinderliteratur. Es gibt auch Literatur auf Irisch. Das ist auch ganz wichtig fürs Land, auch politisch, kulturell, die irische Sprache zu fördern, das Gälische. Das heißt, es gibt sämtliche Genres, fiktional als auch nicht fiktional und unterschiedlichen Sprachen in Irland. Und das ist eine große Diskrepanz zu dem, was dann weggekauft wird von den großen Verlagsgruppen. Das sind nämlich, das ist vor allem Prosa, also Erzählliteratur, verkauft sich einfach, ist das, was verkauft wird und vor allem so Genres, die man kommerzialisieren kann. Also was als Genre auf dem Buchmarkt als Genre bezeichnet wird, ist nicht das, was man in der Literaturwissenschaft unbedingt als Genre bezeichnet.
Ja.
Also das, was unter also die Literatur, unter denen diese Romane oft fallen, vor allen Dingen von den irischen Frauen, also so von Sally Rooney oder Neisha Dolan, Catherine Prisivka, Louise Nealon, Nuala O'Connor, das sind zum Beispiel so ein paar Namen, das fasst so die Publishing Industry unter Literary Fiction. Also das ist fiktionale Literatur, die jetzt nicht unter kommerzielle Literatur wie Romane, eben so Liebesromane oder Thriller oder Krimi, das sind aber Verkaufskategorien, nicht unbedingt Literaturgenres.
Ja, okay.
Ohne da jetzt so sehr ins Detail zu gehen, das ist halt die eine Diskrepanz. Und dann ist eben die Frage, wer ordnet das wie zu? Also viele dieser Romane haben irgendwie so einen Beziehungs- oder Liebesplot, oft sehr pessimistisch. Es geht auch oft so ein Heteropessimismus zum Beispiel. Es geht, also der Literaturmarkt, du hast auch die Sprache erwähnt, das ist auch ganz interessant. Tatsächlich ist es nicht so, es gibt Parallelen zu dem Phänomen in der Musik, was du eben gesagt hast, aber es ist nicht exakt so. Das würde ich jetzt, also über die Musikindustrie kenne ich mich zu wenig aus, aber das, was du beschrieben hast, so, da gibt es Parallelen, da gibt es ähnliche Entwicklungen, aber nicht annähernd exakt so und auch nicht in demselben Maße. Es ist ganz interessant, dass irische Literatur, die jetzt en masse publiziert wird, eben global, gerade deswegen auch attraktiv wird für LeserInnen in den USA zum Beispiel, aber auch in Deutschland und weltweit, weil es spezifisch irisch ist. Also es wird auch als das neue irische Talent oder Another Sally Rooney vermarktet, auch wenn der Text ganz anders ist als der Roman von Sally Rooney vielleicht. Aber es wird aus Marketinggründen oft so verkauft. Und das ist interessant, weil man sich fragt, ja, warum? Also warum lesen das jetzt Leute? Das kann man nicht einfach beantworten. Es gibt verschiedene Faktoren. Der Buchmarkt ist extrem weiblich. Also nicht die Leute, die den Profit machen, die sind sehr männlich. Also in den großen Verlagsgruppen, wem gehören die und wer sind da Manager und so weiter. Aber die Leute, die Literatur schreiben, vor allem in dem Genres von Literary Fiction oder Romance und so weiter, aber auch Krimi, sind vor allem Frauen. Und interessanterweise sind, wenn man sich die Erhebung anguckt, vom deutschen Buchmarkt, vom europäischen Buchmärkten, aber vor allem vom US-amerikanischen Buchmarkt, das ist der größte, sind mehrheitlich alle Konsumierende, also Leute, die wirklich die Bücher halt auch kaufen. Ob sie die jetzt lesen, ist eigentlich egal. Also die sie kaufen, sind weiblich mehrheitlich. Also teilweise je nach Altersgruppe zwischen über 70 oder 80%. Genreübergreifend, also auch bei Krimis, bei Thrillern, das sind vor allem Frauen, das sind vor allem junge Frauen. Also die Altersgruppe zwischen 16 und 39, also die Gen Z und die Gen Y, also die Millennials und Gen Z, sind die mit Abstand größten Konsumentinnengruppen. Frau.
Ja.
Oder sagen wir nicht cis-männliche Konsumentinnen
ja.
sind. Und das heißt, das ist auch etwas, was ein großer Faktor ist, weshalb viel Literatur junger Frauen, die auch sehr spezifische Themen, zum Beispiel Pessimismus gegenüber Feminismus oder Hoffnungslosigkeit, Heteropessimismus, queere Identitäten und so weiter thematisieren. Das spielt natürlich da auch mit auch zu rein, wer diese Konsumierenden sind. Und dann wiederum, warum die jetzt auch alle so ähnlich vermarktet werden. Ja.
Aber interessant, also ich finde es sehr interessant, dass man ja auf der einen Seite sagt, Irland hat die finanziellen Möglichkeiten, überhaupt so viel Förderung anbieten zu können. Auf der anderen Seite, die großen geldgebenden Verlagshäuser sitzen dann in Großbritannien und die wiederum vermarkten die Talents, profitieren davon und inszenieren ja dann aber offensichtlich marketingtechnisch einen Irland-Zauber, weil das halt gerade gut funktioniert. Also es ist auf einer politisch-wirtschaftlichen Ebene, da würden wir jetzt wahrscheinlich viel zu tief eingreifen oder reingehen, aber finde ich sehr interessant.
Genau, also das wird durchaus auch von Leuten in Irland natürlich kritisiert. Und gleichwohl sind sie natürlich irgendwie Komplizinnen in diesem Geschäft. Ne? Sie haben zum Beispiel einen feministischen Verlag, Tramp Press, ist der erste irische feministische Verlag, die unterschiedlichste Literatur publizieren und die eben auch eine der wenigen sind, die auch kommerziell doch erfolgreicher sind. Auch ohne Subvention könnten sie sich auch nicht halten. Aber eine der Gründungsmitglieder, die ich interviewt habe, hat mir eben auch gesagt, sie empfindet das schon als eine Art kulturellen Kolonialismus, der noch vorherrscht zwischen Großbritannien und Irland, dass man eben sozusagen Kunstschaffende und kreative Talente fördert. Und wenn die gut ausgebildet sind und etwas produzieren, nämlich einen Roman, mit dem man dann tatsächlich Geld machen kann, und Kurzgeschichtenbänden kann man auch nicht so gut Geld machen, dann wird es eben weggekauft. Und da kann auch, und das müssen auch irische Verlage machen, wenn die sich halten wollen, müssen sie eben auch Rechte weiterverkaufen. Und es ist ja eben auch finanziell im Sinne von den Schriftstellerinnen, wie ich schon vorhin sagte, weil die kulturelle Infrastruktur einfach über Jahrhunderte, also der Buchmarkt, das ist London, das Zentrum des Buchhandels ist, das ist seit Jahrhunderten so, das ist wirklich, hat sich sehr, sehr lange entwickelt. Und das wird natürlich sich nicht über Nacht ändern, egal wie reich Irland ist. Und man muss auch sagen, ohne das zu sehr zu romantisieren, ich finde, es ist wahnsinnig bewundernswert, wie Teile der Infrastruktur dort funktionieren für Leute, die eben kreativ arbeiten. Aber die können sich davon auch nicht über Wasser halten. Also Irland hat zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen für Kunstschaffende getestet. Das ging 2023 ungefähr los. Und davon habe ich auch Leute interviewt, die das bekommen. Das war in der Pilotphase. Und mittlerweile wurde verabschiedet, dass sie das dauerhaft eben anbieten wollen, das bedingungslose Grundeinkommen. Und das sind 1.300 Euro pro Monat.
Mhm.
Das reicht in Dublin, da kann man nicht alleine von sich eine Wohnung mieten. Also eine Einzimmerwohnung in der Stadt, die kann man davon sich nicht finanzieren. Und dann muss man auch noch essen und zum Arzt gehen und sich was zum Anziehen kaufen. Das heißt, davon kann man nicht leben. Und diese Idee der Subvention ist eben auch die Idee, und das ist auch was ganz neoliberal gedacht ist, das ist eine Anschubsförderung, um eigentlich eine Freiberuflerin zu werden, also freischaffende Künstlerin. Also idealerweise ist die Idee eigentlich, man kriegt eine Anschubsförderung für ein Projekt wie ein Startup und dann schafft man es quasi, seine Firma zu halten. Also und deswegen ist dieses Branding, was die Verlage machen, also dass eine bestimmte Schriftstellerin zur bestimmten Marke wird, ja eben auch Teil davon. Und das ist eben die Idee, nicht, ja, die, also die Kunst steht da, muss man auch ehrlich sagen, es ist schon eine wirtschaftliche Absicht. Wenn man eine Anschubsförderung bekommt, man muss nicht immer vorweisen und in den wenigsten Fällen muss man vorweisen, dass man tatsächlich am Ende was produziert hat. Also das ist nicht so, dass das Arts Council sagt, du musst uns jetzt bis Ende des Jahres dein fertiges Manuskript zeigen. Aber die Idee dahinter ist einfach eine marktorientierte, das wird als Investition gesehen. Und im Idealfall braucht die Person dann keine weitere Anschubsförderung mehr.
Ja, gut. Also grundsätzlich, im Erstgedanken kann man das mit Sicherheit nachvollziehen. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, funktioniert Kunst so einfach nicht. Vielleicht kann man das auch nicht so pauschal sagen, aber selbst mit dem Wissen, was ich habe, gewisse Werke brauchen eine gewisse andere Zeit oder wie auch immer. Das ist ja, da fließt ja so viel mit einher, dass man das jetzt so als da so dran geht. Aber wir sind sehr fortgeschritten und ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich noch den ganzen Tag darüber reden, weil du einfach so viel Einblick bekommen hast durch deine Herangehensweise. Deshalb lass uns mal zurück zu deiner Promotionszeit kommen. Du hast vorhin schon gesagt, es kommt jetzt nach und nach alles irgendwo zu einem Ende. Wo stehst du denn jetzt und wie stellst du dir deinen wissenschaftlichen Weg weiter vor?
Ja, jetzt kam ja gerade diese Woche diese tolle Nachricht der Wiederbesetzungssperre durch das Präsidium.
Ja.
Das heißt, das ist etwas, was meine Stimmung natürlich auch total beeinflusst, weil es natürlich sehr wenig Hoffnung macht, dass sich in den nächsten Jahren viel ändern wird, was einfach Stellenperspektive angeht. Nicht nur Schleswig-Holstein, aber auch generell. Und ich sage das, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, transparent zu machen, wie sehr diese Dauerbefristung und dieses Leben in einem dauerprekären Zustand doch die Energie wegfrisst im Hinterkopf. Das ist so, das zu wissen, dass man eben keine gute, sichere Perspektive auf eine Anschlussfinanzierung hat. In der Wissenschaft allgemein, hier vor Ort, aber auch an anderen Unis, ist etwas, was wirklich schleichend ganz viel Energie frisst. Und je weiter man fortschreitet in der Promotion, desto mehr merkt man plötzlich, wie viel Energie das genommen hat, die man eigentlich in die Forschung hätte stecken wollen. Mein Plan ist es, in den nächsten Monaten abzugeben. Also wenn ich 26 abgebe, dann muss ich ja noch verteidigen, veröffentlichen. Das heißt, das wird frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt, ne, irgendwie auf dem Weg zur Veröffentlichung kommen. Aber das ist so die Perspektive, dass ich das jetzt abschließe. In den kommenden Monaten. Meine Daten sind erhoben. Der Großteil ist ausgewertet. Ich habe meine Zwischenergebnisse. Ich muss es final den Rest auswerten. Und eben das Manuskript einfach vervollständigen. Mein Vertrag endet dann im Sommer 27.
Mhm.
Und was dann passiert, weiß ich leider gar nicht.
Aber hättest du Lust auf mehr Forschen?
Also ich weiß, dass ich forschen will.
Ja, okay.
Ich bin mir ganz sicher. Und mit der Einstellung bin ich auch in die Promotion gegangen, weshalb ich auch ich habe wahnsinnig viel gemacht, nicht nur Anträge geschrieben. Ich habe auch einen Preis für gendersensible Lehre zum Beispiel gewonnen. Ich gebe mir Mühe in allen Dingen, die ich tue. Nicht nur die Forschung, auch die Lehre, weil ich es wahnsinnig gerne tue, weil es mir Spaß macht. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, was anderes machen zu wollen. Wenn ich es muss, kann ich das natürlich. Das ist mir sehr bewusst. Also ich habe ja auch mein Lehramtsstudium und als Lehrerin gearbeitet und das ist was, das kann ich auch, dahin kann ich zurück. Ich möchte dahin jetzt aber gerade gar nicht zurück. Und ich habe mir gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, auf einer Stelle zu promovieren, dann bin ich all in. Und dann versuche ich eben auch den wissenschaftlichen Werdegang zu gehen. Also ich möchte auf jeden Fall einen Postdoc machen, möchte habilitieren, ich möchte in der Wissenschaft bleiben. Es hängt aber einfach ganz konkret davon ab, ob das realistisch ist, dass ich mir es leisten kann. Weil das muss irgendwie finanziert werden. Und ich würde wahnsinnig gerne hierbleiben. Es macht wahnsinnig Spaß, hier zu arbeiten, hier am Institut. Wir haben ein ganz tolles Klima. Wir haben tolle Leute, die tolle Forschung machen. Wir haben wahnsinnig tolle Studierende. Ich mag es wahnsinnig gerne, die zu unterrichten. Es macht total Spaß, Texte zu diskutieren, so die Hintergründe vom Buchmarkt zu besprechen. Ich habe auch mit Studentinnen zusammen, wir haben einen Buchclub hier gegründet. Es gibt andere Initiativen, den Short Story Club. Ich helfe mit beim Bücherflohmarkt. Also wir haben einfach ein reiches Institutsleben. Ich würde wahnsinnig gerne einfach weiter daran teilhaben und meinen Teil zu beitragen. Hier vor Ort und insgesamt möchte ich auf jeden Fall in der Wissenschaft weiterarbeiten. Wohl wissend, dass das nicht leicht wird und wahrscheinlich vielleicht mit dem Umzug verbunden ist. Aber auch das ist etwas, ich kann das ja nicht alles beeinflussen. Ich muss gucken, was es für Stellen gibt, auf die ich mich bewerben kann. Ich kann mich auf Stipendien und Fellowships bewerben, auf Anschubsförderung. Also es gibt wahnsinnig viel Parallelen von den Situationen der Autorinnen und dem, was man in der Wissenschaft macht. Also dieses ständige Antragschreiben und hoffen, dass man irgendwie sich von einem Zuschuss zum nächsten hangeln kann, um davon zu leben, von einem Projekt zum nächsten. Das ist die Perspektive, die ich habe. Ich habe aber auch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich will das nicht ins Zentrum stellen, aber wenn man mit Behinderung promoviert oder generell in der Wissenschaft arbeitet, dann ist der Umzug auch an viele Bedingungen gebunden. Ne? Da gehört ein Ärztenetz dazu, da gehört ein Supportnetzwerk hinzu, ein Unterstützungsnetzwerk. Das wird sich dann zeigen.
Ja.
Aber Wissenschaft, und das ist vielleicht auch was, es klingt immer so sehr düster, wenn man über die Arbeitssituation in der Wissenschaft spricht. Und ich finde es auch wichtig, das nicht zu verschönern, dass es irgendwie alles rosig ist und irgendwie schon klappen wird, weil man wird relativ schnell merken, dass das so nicht ist, wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Aber wenn man es möchte, sollte man es immer versuchen.
Ja, ich würde schon auch sagen, dass ich viele Docs hier im Podcast sitzen hatte, denen ich mindestens temporäre Gemütsverstimmungen nicht angemerkt, sondern die mir das gegenüber auch kommuniziert haben, aufgrund dieser sehr belastenden und ungewissen Anstellungssituation. Und auch viele Leute, wo ich das Gefühl hatte, also Forschung, das ist voll ihr Ding, aber sie können sich das nicht nach einer Promotion weiter vorstellen. Deshalb, also ich empfinde es als ermutigend, weil ich als Selbstständige jetzt auf meiner Seite das auch sehr gut kenne, dass nichts gewiss ist und dass man, wenn man aber dafür brennt, für das, was man macht und wie man es macht und die Energie vor allen Dingen hat, ich glaube, das muss man dazu sagen. Also ich möchte all diejenigen, da geht kein Judgment mit einher. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass man von sich sagt, ich habe nicht die Energie, ich möchte nicht mein Leben lang für etwas kämpfen, was mich erfüllt und ich brauche eine gewisse Konstante oder eine gewisse Sicherheit und das habe ich hier in diesem Anstellungsverhältnis nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, ich brenne für dieses Thema, ich mag das Umfeld hier und Forschung ist das, was mich ausfüllt. Ich finde total bemerkenswert, dass du auch sagst, Lehre erfüllt mich. Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, oh, Lehre, das ist halt das Übel, was irgendwie mit einhergeht. Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, Lehre, toll. Das ist für mich auch so ein Ding. Viele, 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 die lehren, haben gar keine didaktische Vorausbildung. Du hast es jetzt durchs Lehramtsstudium, bringst du das mit, aber ja grundsätzlich für Kosmos Schule und nicht für Kosmos Universität. Das ist ja auch nochmal was anderes. Aber von daher, also ich sage mal, ich kann Daumen drücken, das bringt am Ende tatsächlich nicht viel. Aber ich glaube, dass ein Netzwerk bestimmt schon ganz viel wert ist.
Ja, und reale Vorstellungen. Also als ich angefangen habe, habe ich auch einfach, wir haben hier Leute im Institut, die selbst auch in erster Generation an der Uni sind.
Mhm.
Und das ist eben auch was, was ja auch immer unsichtbar bleibt. Also wie viele Leute eben aus verschiedensten Gründen die Promotion nicht abschließen. Und ich habe viele Leute kennengelernt in den letzten Jahren, die nicht ihre Promotion beenden konnten oder wollten. Beziehungsweise wollten, aber dann sich dagegen entschieden haben, weil das, was der Preis dafür zu hoch gewesen wäre, eben die Energie dazu zu haben, wenn man keine Stelle hat oder wenn man vielleicht noch eine Erkrankung hat oder Kinder oder man brennt dafür, aber man kann sich das nicht, man hat einen Vollzeitjob und man kann nicht nebenbei noch promovieren. Das ist einfach was man nicht einfach nebenbei machen kann. Selbst wenn du sagst, ja, also ich bringe erstmal meinen Gedanken von eben zu Ende. Ich habe am Anfang hier auch ein Gespräch gehabt mit meiner Betreuerin, die mir ganz transparent dargelegt hat, wie die Arbeitssituation in der Wissenschaft ist.
Mhm.
Unbeschönigt, damit ich keinen Schock habe oder mir das irgendwie rosiger vorstelle. Und gleichzeitig aber auch eine wahnsinnig gute Ermutigung erhalten, es trotzdem zu versuchen, weil es irgendwie es wert ist, wenn man es liebt, was man tut.
Ja.
Und natürlich, ich liebe, was ich tue. Ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich mache es einfach gerne. Ich habe auch andere Sachen außerhalb der Arbeit, die ich gerne mache. Aber also ich mache einfach gerne, was ich tue. Ich, nicht, dass ich es liebe. Das klingt ein bisschen polemischer. Und trotzdem ist es dann aber auch frustrierend, wenn man ständig andere Sachen machen muss. Zum Beispiel Bewerbung schreiben, wenn das Vertragsende naht.
Ja.
Und das habe ich natürlich nach der ersten Vertragslaufzeit auch gemacht. Und das ist alles Zeit, die geht dann nicht in die Forschung. Und das zermürbt.
Ja.
Und genauso, wenn man ein tolles Netz aufbaut mit Kolleginnen und ganz produktiv zusammenarbeitet und Sachen auf die Beine stellt und eben diese Institutskultur, die wir haben, die muss ja auch erstmal entwickelt werden und wachsen. Und dann sind Leute befristet und sind auf einmal weg. Und das waren tolle Leute, die richtig was angepackt haben, nicht nur in ihrer Forschung, sondern für die Studierenden, die ja, sei es irgendwie Sachen umstrukturieren, dass sie besser funktionieren, dass eine Exkursion vorbereiten, sowas. Das sind alles Sachen, zum Beispiel eine Exkursion, da habe ich gar nicht die Ressourcen, sowas auch noch anzubieten, was ich gerne machen würde.
Ja, also besagte Doktorandin, die hier im Podcast die einzige war, die frei promoviert hat, hat das auch abgebrochen. Der bin ich jetzt erst vor kurzem über den Weg gelaufen und da hat sie auch gesagt, es fühlt sich für sie befreiend an und gut. Sie kann dann, hat für sich einen Abschluss damit gefunden, aber sie hätte das nicht leisten können, hat zu einem hochaktuellen Thema damals geforscht und sie sagt, sie hat, bis sie das dann in ihrem Rahmen fertig abgeben kann, gibt es vermutlich schon 10 Alternativforschungsprojekte dazu, die einfach eine andere finanzielle Möglichkeit sozusagen hatten oder eine Anstellung bekommen haben. Und genau, also das fand ich auch interessant, sie dann nochmal zu treffen, das zu hören, zu sehen, dass es ihr aber damit gut geht. Das ist in ihrem Fall.
Ja, und ich glaube auch, das ist leider das Problem, der Vorteil und der Nachteil in der Wissenschaft ist, dass das eigene Forschungsprojekt oft so wahnsinnig persönlich ist. Und wenn man gerade in der Geisteswissenschaft sich das Thema selber erarbeitet und sucht, und daran sehr lange arbeitet, wird es etwas, was von dem man glaubt, dass es einen auszeichnet als Person und nicht nur in der Arbeit. Und dann ist es irgendwie sehr schnell Teil der Identität. Und wenn das dann scheitert, das ist etwas, was ich bei anderen Leuten gesehen habe, dann ist es einfach, kann das sehr zerstörerisch wirken auf die eigene mentale Gesundheit natürlich, weil es nicht ist, ich habe etwas bei der Arbeit nicht geschafft und das ist, funktioniert nicht oder ich möchte mich umorientieren und eine andere Arbeit machen, sondern es ist ja auch etwas Persönliches, was es nicht unbedingt immer sein muss. Also es ist es ein Stück weit, aber ich glaube, das ist was Spezielles, was den Forschungsberuf auszeichnet, dass manchmal ungesund persönlich ist.
Ja.
Und andererseits muss es das sein, damit man unter den schlechten Arbeitsbedingungen überhaupt das machen will. Wenn da nicht ganz viel intrinsisches Interesse, persönliches Interesse hintersteht, dann würde man das ja nicht machen zu den Bedingungen.
Voll. Also wenn ich mich noch an mein Studium und an die Arbeiten erinnere, man jede, keine Ahnung, jede Hausarbeit ist gefühlt ein kleines Baby von einem und man ist halt voll 100% drin. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe das, also ich habe es geliebt, aber ich kann das verstehen, dass man einfach ja auch was macht, was einen, auch in der Intensität, wie du sie jetzt hier beschrieben hast, was dann einfach ein Teil von einem auch irgendwo ist. Also, Dilara, jetzt haben wir hier unsere erste Folge und ich würde sagen, wir müssen jetzt ein Ende finden. Ich freue mich, wenn wir in der zweiten Folge über Wissenschaftskommunikation sprechen.
Ja, sehr gerne.
Und bedanke mich sehr für deine Zeit hier, für alle, die Fragen haben oder sagen, das war jetzt natürlich nur die Oberfläche, an der wir kratzen durften. Ich würde gerne mehr dazu wissen. Ich werde euch die offiziellen Kontaktdaten von Dilara in die Shownotes packen. Ich werde euch auch den ein oder anderen Link zu einem ihrer bereits veröffentlichten Artikel in die Shownotes packen. Und dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, auch in den direkten Kontakt zu gehen. Und wenn ihr grundsätzlich Fragen habt zu Promotion oder zu Förderung, du hast ja auch gesagt, du hast eine Förderung durch das Graduiertenzentrum bekommen. Auch da werde ich nochmal die dementsprechenden Kontaktdaten und Informationsseiten in die Shownotes packen und dann könnt ihr dazu quer recherchieren. Und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen hören. Bis dann. Tschüss. Thank you. Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.